Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe neue Katechumenen, schön, dass ihr da seid, liebe neue Katechumenen. Nochmal kleine Erinnerung, wir treffen uns zum ersten Mal, nicht jetzt schon am Dienstag. Wir dachten immer ein bisschen Zeit in der Schule zum Ankommen, ist erstmal gut, aber dann die Woche drauf, am 23. geht's los. Und ich verrate euch auch schon, was wir, jedenfalls ein Teil, was wir in der ersten Stunde machen. Nämlich, wir reden über Glauben. Ja klar, in der Kirche geht's über Glauben. Aber die Frage ist, was heißt eigentlich Glauben? Und wir werden darüber sprechen, dass es ein anderes Wort gibt für Glauben, das eigentlich das Gleiche bedeutet. Das Wort fängt mit V an, Vogel V, und heißt Vertrauen, genau, Vertrauen. Im Griechischen, das Neue Testament ist ja ursprünglich in Griechisch geschrieben, im Griechischen ist das Wort für Glauben und Vertrauen das Gleiche. Das heißt, überall, wo in unserer Bibel Glauben steht, könnten wir eigentlich auch Vertrauen übersetzen. Daran sieht man, wie eng Glauben und Vertrauen zusammengehört. Und warum ist das so wichtig, dass das zusammengehört? Man könnte Glauben, und das wird ja auch oft so, Glauben verstehen mehr so in einem theoretischen Sinne. Kann man ja auch sagen. Man sagt zum Beispiel, ich glaube, dass es jetzt schon 1 Uhr ist oder so, wenn man keine Uhr dabei hat. Dann sagt man, ja, ich weiß das nicht so genau, aber ich halte es für wahrscheinlich. In diesem Sinne Glauben. Und so sagen auch manche Leute, ich glaube an Gott, ich halte es für wahrscheinlich, dass es Gott gibt. Aber so genau weiß ich nicht. Das ist dann mehr so ein theoretisches Glauben, für wahrscheinlich halten. Im biblischen Sinne ist Glauben aber mehr, eben nicht nur für wahrscheinlich halten, sondern selbst erfahren und vertrauen. Das ist so, als wenn ich jemandem sage, ich glaube dir oder ich glaube an dich. Dann heißt das so viel wie, ich verlasse mich auf dich und ich rechne damit, du kannst das. Und das ist gemeint, wenn in der Bibel von Glaube die Rede ist. Und ein Beispiel für einen solchen Glauben im Sinne von Vertrauen finden wir bei Abraham. Wir haben heute ein Text, dritter Teil der Predigtreihe aus 1. Mose 15, wo in den ersten 6 Versen darüber berichtet wird, wie er glaubte. Und der 6. Vers dieses Textes, der wird im Neuen Testament gleich 3-mal zitiert. Einmal im Römerbrief, im Galaterbrief und im Jakobusbrief. Die Römervariante haben wir gerade gehört. Also, daran sehen wir, welche Bedeutung Abraham, sein Glaube und auch gerade dieser Text in der Bibel haben. Hören wir also 1. Mose 15, 1 bis 6. Nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham ist übrigens der gleiche, denn später hieß er Abraham. Abraham aber sprach, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leib kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er ließ ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Amen. Überschrift heute also, Glauben heißt Vertrauen. Und was heißt Vertrauen? Schauen wir in unseren Text. 3 Dinge. Das erste, sprich alles aus bei Gott. Sprich alles aus bei Gott. Ich mache gelegentlich besuche auch gerade Leute, die gerade in schwierigen Lebenssituationen sind. Und manchmal begegnen mir Menschen, die da sagen dann so mit verkniffenem Gesicht, ja, da kann man nichts ändern, das muss man eben annehmen. Zum Beispiel eine Krankheit. Natürlich stimmt das. Wir können manches, mehr als wir uns lieb ist, manches können wir nicht ändern. Die Frage ist es besonders gläubig, wenn einer sagt, das muss man eben annehmen? Oder dazu vielleicht noch sagt, Gott hat es ja so bestimmt. Ja, auf der einen Seite stimmt das. Ja, Glaube bedeutet auch Schweres von Gott annehmen. Nicht nur sagen, wenn es einem gut geht, ja, danke Herr und so, und wenn es dann nicht gut geht, ja, wie kann Gott das zulassen? Offensichtlich gibt es ihn nicht oder sowas. Aber auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, manchmal ist es vielleicht dann doch nicht so sehr ein Ausdruck von Glauben, wenn man das so sagt. Ja, das kann man eben nur annehmen. Jedenfalls nicht von einem biblischen Glauben. Denn dann könnte man Gott auch ersetzen durch das Schicksal. Man hat so eine Art Schicksalsgläubigkeit. So, nicht? Gott ist eben wie das Schicksal im Himmel. Gott teilt dem einen eben Gutes zu, dem anderen eben Böses zu. Kann man eh nichts ändern. Wir müssen das halt so nehmen, wie es kommt. Und man könnte sagen, dann ist Gott so eine Art himmlischer Zufallsgenerator. Unpersönlich, kalt, abweisend. Ja. Ist das Gott? In der Bibel wird uns ein anderer Gott vorgestellt. Ein Gott, der eben nicht ein Schicksal ist, nicht ein Prinzip, sondern eine Person. Eine Person, die redet und eine Person, mit der ich reden kann im Gebet. Gott redet auch hier in unserem Text. Er stellt sich Abraham vor, er sagt, ich bin dein Schild und sehr großer Lohn. Kleine Erklärung, was heißt das? Ich bin dein Lohn. Wörtlich steht hier, ich werde deinen Lohn groß machen. Nicht im Sinne einer Lohn als Verdienst, sondern Lohn im Sinne eines Geschenks. Haben wir auch in der Lesung gehört, Lohn aus Gnade, aus Liebe. Und so redet Gott auch zu uns, redet auch zu Ihnen, redet auch zu dir. Nun nicht immer so in einer Offenbarung, wie es hier bei Abraham war, kann es auch mal geben. Viele Muslime erleben, dass Jesus ihnen auch im Traum begegnet, aber oft auch so auf andere Weise. Zum Beispiel, dass ich ein Bibelwort höre, im Gottesdienst oder woanders, und ich merke, das ist jetzt, Gott redet mit mir. Kann ich nicht erklären, aber Gott spricht mich an. Und Abraham reagiert hier. Er hört und er redet mit Gott. Und er äußert auch ganz offen seine Fragen, seine Zweifel, seine Bedenken. Er sagt ja, ich habe keine Nachkommen, und das hatte Gott ihm ja zugesagt, er wird ihn zu einem großen Volk machen, haben wir im ersten Teil der Predigtreihe gehört. Ja, aber wie kann man zu einem großen Volk werden, wenn man kein Kind hat? Biologisch ein Problem. Und so kippt also Abraham all seinen Frust sozusagen vor Gott aus und sagt, ich guck hier, mein Knecht wird alles erben und nichts ist da, wie soll das weitergehen? Für Abraham ist Gott also kein unpersönliches Schicksal, wo er sagt, muss ich eben annehmen, dass ich keine Kinder habe. Nein, er ist ein lebendiges Gegenüber. Er spricht mit ihm. Er sagt ganz offen, was ihn bewegt. Und das ist ein Ausdruck von Vertrauen. Mit Gott reden. Dass er mein persönliches Gegenüber ist. Und dass ich auch vertraue, er lässt sich auch bewegen von meinen Worten. Es ist nicht egal, ob ich bete. Also mit zusammengebissenen Zähnen zu sagen, das, was man geschickt bekommt, muss man eben annehmen, kann auch, nicht immer, aber kann auch ein Ausdruck des Unglaubens sein. Dass man vielleicht mehr oder weniger bewusst denkt, lohnt sich ja eh nicht, mit Gott darüber zu reden, der hilft mir ja auch nicht. Von Abraham können wir lernen, Glauben heißt, Vertrauen heißt, offen mit Gott zu reden. Nochmal, nicht, dass wir nicht auch Schweres von Gott annehmen müssen, das gibt es auch, völlig klar. Aber nicht, indem wir es verbittert in uns hineinfressen, sondern indem wir ehrlich sind im Gebet. Und das heißt, wenn irgendwie ein Problem auftaucht, dass ich zuerst bete. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich ertappe mich selber manchmal dabei, dass ich mir über irgendwelche Sachen Gedanken mache, da passiert irgendwas, dieses oder jenes, und dann fängt es an zu rattern. Ich sage, ja, was kann ich jetzt machen, was kann ich jetzt sagen und so weiter. Aber ich bin zuerst bei meinen Gedanken und auf einmal fällt mir auf, ach, ich könnte ja mal beten. Und da denke ich mir, schade eigentlich, ich würde mir wünschen, dass mir das immer zuerst einfällt, dass ich bete. Und so möchte ich das mehr einüben, nicht? Auch Glauben im Alltag, dass ich immer zuerst bete. Oder bevor ich irgendwas unternehme, dass ich erst bete und sage, Herr, mach du was Gutes draus. Und damit drücke ich ja aus, du kannst mir am besten helfen. Natürlich sind auch menschliche Gedanken hilfreich manchmal. Aber zuerst sage, Herr, du kannst mir am besten helfen. Du kannst mir besser helfen, als ich mir selber helfen kann. Wenn ich meine, ich schaffe es schon alleine, lebe ich letztlich ohne Gott. Auch wenn ich theoretisch sage, ich glaube an ihn. Vertrauen heißt, offen mit Gott reden. Gott stellt sich in der Bibel als Vater vor. Wer an Jesus glaubt, ist Gottes Kind und hat den Vater im Himmel. Darum beten wir auch, Vater unser, jeden Gottesdienst. Wer an Jesus glaubt, kann mit Gott reden wie ein Kind mit seinem Vater. Und ein Kind überlegt ja auch nicht lange, bevor es mit seinem Vater spricht, ihn was fragt, ihn was bittet. Es überlegt zum Beispiel nicht, kann ich den damit belästigen? Ist das nicht zu läppisch, was ich hier habe? Und so können wir im Gebet alles sagen, auch die kleinsten Dinge. Ich habe gestern mein Portemonnaie gesucht, habe ich erst mal gebetet, Herr, hilf mir, mein Portemonnaie zu finden. Habe es gefunden. Kleinigkeit, aber da fängt es an. Oder ein Kind fragt auch nicht, wenn es mit seinem Vater redet, wie kann ich das am besten formulieren? Es redet einfach los. Und so können wir das bei Gott auch tun. Wir müssen nicht Angst haben, das ist irgendwie nicht gut formuliert oder wie auch immer. Und Gott ist kein Deutschlehrer, sage ich immer. Nichts gegen Deutschlehrer, aber bei Gott können wir wirklich alles so sagen, wie uns der Schnabel gewachsen sind. Wir sind ganz frei, können reden wie ein Kind mit seinem Vater. Das ist Vertrauen, das ist Glauben. Ein zweites, trau Gott alles zu. Abraham war schon sehr alt, seine Frau auch. Biologisch gesehen konnten die beiden überhaupt keine Kinder mehr bekommen. Oder was würdet ihr sagen, wenn euch eine Frau erzählt, ha, jetzt gehe ich in Ruhestand, bin 65, jetzt habe ich Zeit, jetzt bekomme ich Kinder. Nee, funktioniert nicht. Sarah war 65, als Abraham und sie nach Kanaan aufbrachen. Und dann bekamen sie diese Zusage hier. Vers 4, es soll nicht dein Erbe sein, der von deinem Leibe kommt, soll dein Erbe sein. Also nochmal diese Zusage, du wirst ein Erben, ein Sohn, ein Kind bekommen. Als Sarah dann schließlich den Sohn gebar, war sie 90. Wie gesagt, biologisch unmöglich. Aber, das ist so schön, Gott kann auch das, was biologisch eigentlich unmöglich ist. Er hat ja schließlich die ganze Erde geschaffen, einschließlich der Naturgesetze. Und warum sollte er, der die Gesetze gemacht hat, sie dann nicht auch mal durchbrechen können? Wir können das nicht, klar, wir sind gebunden an die Naturgesetze, aber Gott kann mehr. Die Frage, trauen wir ihm das zu? Vertrauen wir Gott mehr oder vertrauen wir den Naturgesetzen mehr? Abraham hat Gott vertraut. Er hat dem Herrn geglaubt, wie wir hier in Vers 6 lesen. Das ist der entscheidende Schritt des Vertrauens. Gegen alle menschlichen Gedanken, gegen alle Logik hat er gesagt, Gott kann das. Er hat Gott alles zugetraut. Tun wir das auch? Wie viel trauen wir Gott zu? Mir erzählte mal ein Christ, wenn ein Gott ein Gebet von mir erhört, dann erschrecke ich mich fast, weil ich gar nicht mehr damit gerechnet habe, dass er das tut. Kennt ihr dieses Gefühl? Gott möchte, dass wir ihm alles zutrauen. Das ist Glaube. Und der entscheidende Punkt dabei ist, dass wir ihm auch zutrauen, dass er uns liebt. Dass er uns liebt, obwohl wir eigentlich nicht liebenswert sind, obwohl wir es eigentlich gar nicht verdient haben, keiner von uns. Und dieser Glaube ist das Entscheidende, wenn es um die Beziehung mit Gott geht. Viele kennen den Vers Johannes 3,16, übrigens kann ich euch auch schon sagen, liebe Katechumenen, den werden wir in der ersten Stunde gleich lernen. Da heißt es, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen, seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Darum geht's. Alle, die an ihn glauben. Da steht nicht, alle, die anständige Leute sind oder alle, die immer alles richtig machen oder alle, die als gute Christen gelten. Nein, da geht es um den Glauben, das Vertrauen. Haben Sie, hast du diesen Glauben? Viele von uns haben das mal gesagt. Ja, ich will mit Jesus leben. Und das ist großartig. Denn wenn ich weiß, ich bin bei Jesus, habe mich entschieden, an ihn zu glauben, dann gehöre ich zu ihm. Bin ich sein Kind, Gottes Kind. Und dann weiß ich, auch wenn ich ganz viel Mist mache in meinem Leben, nicht? Ihr habt noch ein paar Jahre vor euch, liebe Katechumenen, und wer weiß, was da noch alles kommt. Aber ich kann euch schon zusagen, wenn ihr bei Jesus bleibt, egal welcher Mist mal sein wird, er geht immer mit und hat euch immer noch lieb. Das ist das Großartige, weil er am Kreuz für uns gestorben ist. Darum haben wir ein Kreuz hier in der Kirche stehen. In der Bibel wird das auch mit dem Ausdruck gerecht sein vor Gott beschrieben. Also wir, die wir eigentlich ungerecht sind, also schuldig sind, werden durch Jesus gerecht. Und wer vor Gott gerecht ist, kann zu ihm kommen, kann mit ihm leben, für immer. Und wenn wir hier in Vers 6 lesen, dass Abraham sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, heißt das genau das. Er wurde von Gott angenommen, weil er geglaubt hat. Im Römer und im Galaterbrief, nicht Römer 4 und Galater 3, da zitiert Paulus diesen Vers und beschreibt das nochmal ausführlich, was das bedeutet, dass wir durch Jesus gerecht sind vor Gott. Man sieht daran, dass das Alte und das Neue Testament an dieser Stelle völlig übereinstimmen. Es gibt im Alten Testament natürlich auch andere Aussagen, dass es darauf ankommt, tu das, tu das, tu das, dann wirst du gerecht, aber die kommen später. Diese Zusage an Abraham, sein Glaube, kommt bevor Gott dann die Gesetze gegeben hat. Lest mal nach, Galater 3 schreibt Paulus das alles. Also im Alten und im Neuen Testament entscheidend ist der Glaube. Übrigens sehen wir das auch in den 10 Geboten, werden wir auch lernen. Das erste Gebot ist letztlich ein Glaubensgebot. Keine anderen Götter haben außer mir, dass er mir das Wichtigste ist. Das ist auch Glaube. Also wir sehen überall in der Bibel, es kommt auf den Glauben an. Übrigens wurde auch Jesus selber mal gefragt, Johannes 6, was sollen wir denn tun, damit wir Gottes Werke wirken? Also nicht mal fragt, was kann ich tun? Und die Antwort von Jesus, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat, also an ihn. Wir sehen auch hier, nicht zuerst fragen, kann ich das, kann ich das, kann ich das tun, sondern zuerst, Herr, an dich glauben. Das ist also das Entscheidende. Wer an Jesus glaubt, wer ihm vertraut, der ist Christ. Nicht, weil man nett oder sozial ist, so schön das ist und so wichtig das ist, aber entscheidend ist der Glaube. Und auch hier wieder die Frage, wie ist das im Alltag? Und da merken wir, unser Vertrauen, das, was wir Gott zutrauen, ist oft noch sehr klein. Auch wenn wir uns entschieden haben, grundsätzlich zu glauben, so im praktischen Vertrauen, das ist immer eine Herausforderung. Für mich jedenfalls, vielleicht auch für euch. Und da freue ich mich, dass es diesen Satz gibt des Mannes, der zu Jesus sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Der also glauben wollte, aber gemerkt hat, es ist gar nicht so einfach. Und da sagt Jesus nicht, okay, dann bist du noch nicht so weit, sondern er hilft ihm. Von Abraham können wir lernen, Gott ganz viel zuzutrauen. Wie gesagt, entscheidend, dass er uns liebt, aber auch im Leben. Ihm zum Beispiel zuzutrauen, er kann auch helfen, wenn ich krank bin. Oder ihm zuzutrauen, er kann auch einen Menschen zu sich holen, der sagt, das hilft mich alles nicht. Vielleicht jemand aus der Familie. Wir können ihm zutrauen, dass er auch unsere Gemeinde segnet, auch wenn es im Augenblick in der Kirche eher bergab geht. Wir können ihm zutrauen, für alle Schüler, dass Schule, auch wenn es manchmal nervig und langweilig ist, trotzdem was Gutes ist, dass er uns auch dadurch hilft, dass es ein Geschenk ist, dass wir in die Schule gehen dürfen. Wir können Gott alles zutrauen. Das heißt nicht, dass Gott dann immer alles genauso macht, wie wir uns das vorstellen. Aber trotzdem ist die entscheidende Frage, trauen wir es ihm überhaupt zu? Und ich bin sicher, wenn wir ihm alles zutrauen, dann wird er uns auch helfen, wenn manche Dinge eben nicht so laufen, wie wir gewünscht haben. Wenn wir vielleicht krank bleiben. Denn dann merken wir, er ist uns ganz nah. Und dann gibt er Kraft. Und auch das ist ja eine Hilfe, dass er Kraft schenkt. In diesem Glauben, in diesem Vertrauen können wir immer weiter wachsen, bis zum letzten Atemzug. Da ist keiner fertig. Und von Abraham können wir da ganz viel lernen. Lernen, Gott viel zuzutrauen. Auch wenn unser Verstand, unsere Gefühle etwas ganz anderes sagen, dass wir sagen, trotzdem, dennoch bleibe ich stets an dir, trotzdem vertraue ich darauf, Gott hält sein Wort. Auf ihn ist Verlass. Ein drittes und letztes, schau auf die Zeichen Gottes. Gott ist so freundlich, dem Abraham noch ein Zeichen zu geben. Ein Zeichen, das ihm den Glauben stärken soll. Auch hier, nicht nur theoretisch, sondern Gott ist ganz praktisch. Er zeigt ihm den Sternenhimmel und sagt ihm dazu, guck mal hier die Sterne, kannst du sie zählen? Natürlich nicht. Und so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und so ist es ja gekommen, das Volk Israel, über die Jahrhunderte, Jahrtausende. Wie viele Israeliten gibt es und gab es und wird es geben? Ich kann mir vorstellen, dass der Abraham immer, wenn er einen Sternenhimmel sah, daran gedacht hat. Das hat Gott mir zugesagt. Wie wäre es, wenn wir das auch tun? Wir haben ja jetzt öfter klaren Himmel, auch nachts. Und wenn ihr die Sterne seht, dann denkt dran, so zahlreich sind die Nachkommen Abrahams. Und als Christen können wir das auch auf uns übertragen. Die Nachkommen Abrahams, die Nachkommen, die glauben, also die Christen. Wie zahlreich sind die Christen? Wie viele Millionen, Milliarden Christen gibt es? Daran kann Gott uns erinnern, wenn wir den Sternenhimmel sehen. Wenn wir vielleicht manchmal denken, auch sind so wenige. Weltweit gesehen sind wir ganz viele. Gottes Zeichen. Es müssen nicht nur die Sterne sein. Wir haben in der Bibel noch ein anderes Zeichen, den Regenbogen. Der Regenbogen steht für Gottes Treue, dass Gott die Erde erhält. Das ist ganz wichtig, gerade in unserer Zeit, dass wir darauf vertrauen können. Gott erhält die Erde. Heute steht der Regenbogen meistens für was anderes. Aber ich sage, lass uns als Christen den Regenbogen als Zeichen nicht wegnehmen. Und so kann es ganz viele Zeichen geben. Zeichen, die Gott uns gibt. Vielleicht ist es auch ein Satz, den ein anderer zu mir sagt und ich werde ermutigt und merke, ja, da hat Gott mir Mut gemacht. Manchmal hilft das, wenn vielleicht eine Entscheidung im Leben ansteht oder wenn ich gerade Glaubenszweifel habe. Hast du schon mal Zeichen in deinem Leben erlebt? Haben Sie das schon mal erlebt? Manchmal übersehen wir auch die Zeichen Gottes. Und wenn wir uns danach sehnen, dass Gott uns etwas zeigt, können wir auch darum beten und sagen, Herr, gib du mir ein Zeichen, lass mich das erkennen. Und dann können wir aufmerksam durch den Tag gehen und fragen, wo kann Gott mir etwas zeigen heute? Vielleicht können wir uns auch gegenseitig helfen dabei. Zeichen können auch durch andere Menschen kommen. Ich kann mich erinnern an Sätze, wo ein anderer mir was gesagt hat und da merkte ich, jetzt redet Gott mit mir. Wir können uns auch von Gott gebrauchen lassen, indem wir einem anderen was sagen. Vielleicht einem etwas zusprechen, ein Bibelwort, jemand, der gerade in Not ist. Oder wenn ich beobachte, jemand hat eine besondere Gabe, warum nicht das sagen? Nicht immer nur Schlechtes sagen, sondern Gutes sagen. Vielleicht ist das für den anderen eine Berufung, wenn er oder sie das hört und sagt, boah, das ist eine Sache, für die bin ich echt geschaffen. Auch das ist ein Ausdruck des Glaubens, die Zeichen Gottes zu sehen. Abraham hätte ja auch sagen können, ach, die Sterne ist ja nichts Besonderes. Und was haben die schon mit meinem Nachkommen zu tun? Offensichtlich hat er das nicht getan. Er hat Gott vertraut, wenn er das sagt, wird das so sein. Dann ist das das Zeichen. Also es ist doch eine Frage der Einstellung, ob Gott mir etwas zeigt. Ob ich damit rechne. Ja, er kann mit mir reden. Er kann mir etwas zeigen. Und wenn wir in dieser Einstellung, in diesem Vertrauen leben, dann können wir das auch erleben. Ja, Gott zeigt uns etwas und das stärkt den Glauben. Wenn irgendetwas immer schlimmer wird, dann spricht man manchmal von einem Teufelskreis, so eine Spirale nach unten. Da passiert das und das und das wieder das und immer schlimmer. Aber es könnte ja auch eine Spirale nach oben geben. Ich sag mal, nicht ein Teufelskreis, sondern ein Glaubenskreis. Wie könnte er aussehen? Zum Beispiel so. Ich vertraue darauf, Gott wirkt. Und weil ich vertraue, erlebe ich auch viel mehr mit Gott, dass er wirkt. Und weil ich das erlebe, dass er wirkt, kann ich ihm viel besser vertrauen, erlebe mehr und so kann es immer weitergehen. Lasst euch ein auf diesen Glaubenskreis. Dann wird das Leben spannend, wie bei Abraham. Ein gutes Vorbild im Glauben. Glauben heißt Vertrauen. Das ist unser Thema heute. Er äußert sich, indem wir Gott alles sagen, indem wir ihm ganz viel zutrauen und indem wir seine Zeichen sehen. Und das ist viel mehr als nur theoretisch zu sagen, ich glaube, dass es Gott gibt. Zum Schluss eine kleine Geschichte, die das schön zusammenfasst, was Glaube ist. Ein Missionar suchte monatelang nach einem Begriff für Glaube in der Papua-Sprache. Eines Tages kam einer zu ihm und sagte, du erzählst uns von Jesus und sagst, er sei Gottes Sohn. Hast du Jesus gesehen? Nein. Bestimmt aber dein Großvater? Auch nicht. Woher weißt du denn, dass Jesus lebt? Inzwischen hatte sich eine Wolke vor die Sonne geschoben. Siehst du die Sonne? Fragte der Missionar. Der Mann schüttelte den Kopf. So ist es auch mit Jesus. Die Sonne scheint, auch wenn du sie nicht siehst. Ich sehe Jesus nicht, aber ich weiß doch, dass er lebt. Der Mann dachte nach. Dann sagte er, ich verstehe. Du hast Jesus nicht gesehen, aber dein Herz kennt ihn. Mit dem Herzen hast du Jesus gesehen. Da hatte der Missionar eine Beschreibung für Glaube gefunden. Jesus mit dem Herzen sehen. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass wir an dich glauben dürfen. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen. Hilf uns, dass wir im Glauben immer weiterkommen. Dass wir lernen von Abraham. Und dass wir erfahren, es ist gut, dir ganz zu vertrauen. Amen.